Bremen 2, Gesprächszeit.
Bremen 2, die Gesprächszeit. Ich finde es jedes Mal wieder total abgefahren und heute, glaube ich, noch ein bisschen abgefahrener als sonst. Eine Stunde reden heißt das Konzept. Ich gehe raus mit einem Schild in der Hand, da steht drauf, eine Stunde reden, Fragezeichen. Und dann suche ich Menschen, die bereit sind zu reden. Und ich habe Colin getroffen und er sagte gerade eben, er hat Bock. Das sind genau die richtigen Voraussetzungen, um jetzt loszulegen. Denn wir haben uns dann verabredet für ja, ein Rendezvous quasi im Studio, was jetzt wieder möglich ist. Corona hat sich jetzt ja ein bisschen runtergekocht und wir dürfen wieder betriebsfremde Menschen ins Funkhaus lassen. Colin, ich habe sie getroffen, da waren sie unterwegs mit einem Kumpel an der Weser, Osterdeich.
Oh, es war strahlender Sonnenschein.
Und ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Ich weiß so gut wie nichts über sie. Ich weiß nur, dass sie eine bewegte Vergangenheit haben. Inzwischen weiß ich auch, nachdem wir telefoniert haben, dass sie irgendwas mit Sport zu tun haben, vielleicht sogar beruflich, das müssen wir nochmal klären. Und ich weiß, dass in ihrer bewegten Vergangenheit auch Musik eine Rolle gespielt hat, dass sie auch irgendwie Autor sind, dass sie schon was geschrieben haben. All solche Dinge haben sie angeschnitten und sie trinken Cola Light. Und da haben wir eben schon, um technisch alles auszujustieren, kurz drüber gesprochen, warum Cola Light? Warum nicht normale Cola?
Ach, lieber Mario, wieso glauben Sie, dass ich mir das aussuchen kann mit der Cola? Es war einfach der Platzfüller für das Nikotin vor ungefähr 19 Jahren, als ich aufhörte. Und ich habe die gleiche Art Schmacht, wenn ich keine Cola Light bekomme, wie damals ohne Zigaretten. Und natürlich schmeckt sie erstmal richtig ekelhaft und chemisch. Und nach ungefähr 2 Wochen kann man nichts mehr leiden, was nicht chemisch ist. Und normale Cola, die ist für mich ungefähr so dickflüssig wie Sirup. Also ich hätte überhaupt gar nicht das Gefühl, ich würde noch etwas trinken. Deshalb auf keinen Fall normale Cola.
Jeden Tag Cola oder nur ab und zu?
Ab und zu, das würde heißen, ich wäre nicht süchtig. Aber so ist es ja nicht. Alles macht sich zwar süchtig, das kennen Sie, ne? Das Gefühl, alles macht süchtig. Aber das hier doch, zumindest in kulinarischer Hinsicht, total für mich. Und aber gern bin ich es nicht.
Aber Sie haben eine Flasche dabei, damit es Ihnen gut geht. Und es ist ja auch okay, wenn man Dinge hat, wo man weiß, in einem gewissen Rahmen brauche ich sie und lebe mit ihnen. Womit sie sonst leben, was sie sonst machen. Was sie für ein Auto fahren, wollte ich sie fragen. Das weiß ich inzwischen schon, einen weißen Opel Corsa. Und über alle anderen wichtigen Dinge, über alle Anliegen von Colin Böttger wollen wir in dieser Stunde sprechen. Unser Überraschungsgast hier in der Gesprächszeit auf Bremen 2, also eine Stunde reden. Ich bin Mario Neumann und wünsche uns ganz viel Spaß. Bremen 2, die Gesprächszeit, eine Stunde reden. Unser Überraschungsgast heute Abend heißt Colin Böttger.
Ja, ja. Da Sie nun schon mal den Sprung gemacht haben von der Cola Light zum ebenso irgendwie verdächtigen weißen Opel Corsa aus den 90er Jahren, dazu kann ich nur sagen, dass Autos einfach nur zufällig zu mir kommen.
Okay.
Ich versuche einfach, dass sie weniger kosten als 400 Euro, was damit zu tun hatte, dass ich lange Fledermauskartierung gemacht habe, nachts in Wald und Feld unter Wölfen und Wildschweinen, hin und wieder jedenfalls, aber man fährt da ohne Straßen und es muss dann ein Auto sein, das man jederzeit versenken kann, ohne dass es allzu schlimm ist. Das ist also noch ein Überbleibsel.
Aber wäre nicht ein geländegängiges Auto, das richtig was kostet, besser gewesen?
Ja, man kann ja kaum noch von Gelände da sprechen. Es sind irgendwelche Felder, die womöglich bewässert wurden, in denen man dann versinkt, weil man nichts von dieser Bewässerungsaktion des jeweiligen Bauern weiß. Weil man ja kurz vor Sonnenuntergang da auftaucht und Fledermaus, Horchkisten positioniert. In meinem Fall ging es um Windparks, die halt diverse Gutachten erforderten und eins davon eben Fledermäuse und dann werden halt Untersuchungen gemacht, die natürlich dann nachts stattfanden. Aber das mache ich nicht mehr, weil ich jetzt nur noch meine Tennisschule habe. Und an dieser Stelle, ich weiß gar nicht, ob Ihren Hörern das klar ist, aber mein mediales Desinteresse, was eigentlich ziemlich da ist, konnte wirklich nur durch eine Figur wie Mario Neumann gebrochen werden, die mich da ansprach am Osterdeich vor, wann war das, 2 Monaten etwa?
Ich glaube, anderthalb.
Anderthalb Monate auf jeden Fall. Ich bin sicher, Ihre Hörer, die kennen Sie ja als hellgeistig und schnellzüngig und so, aber Sie sehen auch gut aus.
Dankeschön. Das Kompliment muss ich zurückgeben. Colin Böttger ist sportlich gebaut, ist groß und hat diese tollen, hellen, blonden Haare, fast kinnlang.
Es ist so, dass vor Jahren hieß es mal, als ich einkaufen war, der Typ da, und dann zeigten Teenies auf mich, der Typ sieht aus wie Jaime Lannister nach 20 Jahren Gefangenschaft bei den Starks.
Interessante Interpretation oder Auslegung.
Früher dachte ich würde aussehen wie Kurt Cobain, aber ich wurde dann mal eines Besseren belehrt, als ich Philosophie studierte und viele so Hiwi-Jobs machte, also gerne bei Terratrans oder da im GVZ und so. Und dann musste ich mit einem Skinhead der frühen 90er, also noch so einem richtigen Nazi-Skinhead, zusammen Lederreste wegpacken. Also jede Kiste so 80 Kilo schwer und wir halfen einander natürlich überhaupt nicht, weil wir uns nicht leiden konnten. Und dann wurde der gefragt, wieso er sich eigentlich noch nicht auf mich gestürzt hat. Und dann meinte er, nö, das mache ich nicht bei dem. Der Typ, der sieht aus wie Otto. Also von wegen Kurt Cobain. Naja.
Aber hatten Sie da auch schon die Statur? Ja, Ihre Größe haben Sie
schon.
Ich glaube,
ich war einfach graziler und schlanker. Viel graziler, viel schlanker.
Ja, aber die 1, wie viel? 1,86?
1,88 laut ja, Pass.
1,90 hätte ich sonst auch geschätzt.
Ja, das kann man ja gut schon, und gerne mal ja sagen an dieser Stelle. So unüberprüfbar, glaube ich nicht.
Aber die sind ja schon imposant, oder? Aber weniger, hatten Sie weniger Muskeln? Oder weniger Bauch?
Ich hatte einfach viel weniger. Ich hatte gar keinen Bauch.
Aber Sie haben heute
das
auch...
Das Batman 9-Pack, das ist einfach so, ist einfach versteckt, glaube ich.
Also, wir haben Lagerarbeiten mit Lederkisten, wir haben Fledermäuse, wir haben eine Tennisschule.
Wir hatten das Philosophiestudium, ne? Das ist, was ja ein ziemlicher Sumpf war. Ne? Also, man trifft ja, Sie wissen das ja auch, seine Karriereentscheidung irgendwie dann nach dem Abi. Ich war da noch so ein Post-Punk irgendwie. Und bin dann auch nicht zu meiner mündlichen Abi-Prüfung erschienen, weswegen ich immer noch Albträume habe, dass ich gar kein Abitur habe in Wirklichkeit.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Ach Quatsch.
Ja.
Und warum sind Sie nicht hin? Einfach aus Protest.
Ja, es war Geschichte, die letzte Prüfung. Und ich wusste, der Lehrer, der kannte mich aus der Mittelstufe. In der Mittelstufe, ich kam unheimlich spät in die Pubertät. Also ich bin erst mit 16 so ein bisschen gewachsen. Und wenn man erst mit 16 wächst, dann feiert man irgendwann seine, zumindest in den 80er Jahren, seine frisch gebackene Männlichkeit mit Cowboy-Boots und American System Jeansjacken und hört Motley Crue.
Und da war
bis man ist nach 3 Monaten besser, weiß, aber es hängt einem nach für immer. Und der kannte mich in dieser Phase, es war ein ganz linker Lehrer und so. Und natürlich war ich dann irgendwann auch, wie jeder Gymnasiast, irgendwann wurde ich auch linker, wegen der Sex Pistols war das. Und The Cure und so, was dann später irgendwie
aber
an mich
weil
herangetragen
Sie wussten,
wurde.
Dass der Lehrer Sie noch
ich wusste, der, ich wusste,
kennt,
der würde...
War Ihnen das nicht geheuer?
Nee, es war mir nicht geheuer und ich wusste, er würde mich bestimmt auf 2 Punkte runterfahren. Ich glaube, ein Geschichtslehrer könnte den anderen in die Pfanne hauen in einer Geschichts-Abi-Prüfung, bin ich überzeugt von. Und,
aber hatten Sie denn gelernt?
Und dann habe ich, ich war schon vorbereitet, aber ich habe dann in der Schule geraucht und gesagt, na, ich bin nur hier, um meinen Freund zu besuchen und bin wieder gegangen. Und habe seitdem Albträume, ja. Manchmal.
Wie sehen die aus? Was passiert da?
Ich bin ganz normal in meinem Leben jetzt, aber ich bekomme immer so gesagt, ich müsste eigentlich in der Schule sein, ob ich nicht mich vorbereitet hätte auf die Prüfungen, die Abi-Prüfungen, die ich doch nachholen wollte eigentlich, weil es mir nicht gut genug war irgendwie damals, weil es hat mich ja fast eine Note gekostet, so meine Kurzrebellion da und dann komme ich gar nicht mehr klar mit dem Zeitgeist und den jungen Menschen da.
Und dann werden Sie wach?
Und dann werde ich wach, ja, zum Glück, ja.
Bereuen Sie das, dass Sie damals nicht
hingehen? Nein, ich behaupte mal, ich mache also einen bewussten Gedanken darüber. Also ich rede zum ersten Mal darüber jetzt. Ich weiß nicht, wie Sie das machen, dass Sie sowas aus mir rauskitzeln.
Gut, also wir kommen von Hölzchen auf Stöckchen. Und es ist halt schon für mich die Frage, warum Sie das Risiko eingegangen sind, das Abi aufs Spiel zu setzen.
Habe ich nicht. Ich durfte, es war damals so, dass das Risiko bestand gar nicht, weil ich hatte im Februar meine schriftlichen Prüfungen und dann bekam ich meine Noten und dann gab es noch das vierte Halbjahr, wo kein Mensch mehr so richtig hingegangen ist und ich wusste, ich brauche gar keinen Punkt.
Sie hat es also auch bekommen, wenn Sie nichts...
Ich habe es ja bekommen. Und insofern echt Rebellion in Maßen. Ne?
Aber die Albträume bis heute.
Ja, da hatte ich keine Ahnung von, dass das kommen würde. Aber es ist... Gut, einfach auch nur, weil dieses Thema jetzt angestoßen ist. So präsent ist es denn doch nicht.
Aber das Philosophiestudium haben Sie zu Ende gebracht? Richtig mit Magister?
Magister, was ist, ja.
Ja, gut, es ist ein Abschluss.
Okay.
Den gab es halt damals. Und manche haben ihn nicht gemacht,
unglaublich leicht zu verstehen ist, denn es ist in so einem Studium ja erstmal so, dass jeder seine 1 kriegt in so einem Grundstudium. Damals, ich weiß nicht, es ist ja, wahrscheinlich war es zu Ihrer Zeit schon anders.
Ich war auch in einem anderen Bundesland, glaube ich.
Ja, und also als erstes stirbt so der Respekt vor dem Fach, weil es wirklich einfacher ist, erstmal als das Abi. Und dann treibt einen ja niemand an. Also ich hätte doch nie im Leben Abi gemacht. Ich wäre einfach in den Wäldern auf dem Weg zur Schule versackt, wenn ich nicht Eltern gehabt hätte.
Was für Wälder, was für Eltern? Sie waren damals...
Es war in Buchholz-Nordheide, die Abi-Zeit.
Ja. Und, bei Hamburg.
Bei Hamburg, genau. Und dann sind es halt Kiefernwälder um Buchholz herum. Ne?
Und die Eltern?
Und die Eltern sind normale Bürger. So.
Was haben die gemacht?
Kaufmännisches, also Stahlkaufmann, Bürokauffrau.
Und Sie waren das einzige
Kind? Und das einzige Kind bin ich. Und das waren Badminton-Cracks, meine Eltern.
Also da auch schon die frühe...
Also ich kam relativ früh darüber zum Tennis, weil ich weit und breit der einzige Badminton-Spieler war. Und
gut, über Tennis reden wir gleich.
Ja,
hier auf Bremen 2 in der Gesprächszeit. Eine Stunde reden ist das Motto. Unser Überraschungsgast heute Abend, Colin Böttger. Wir machen Vorname und Sie. Ich bin total gespannt, wie der Ball gleich fliegt. Boris Becker war der große deutsche Tennisstar, der leider einen herben Absturz hatte. Das ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich über Tennis nachdenke. Und über, es gibt eine Werbung, die ist auch schon alt. Das war im Fernsehen, da waren zwei Leute in einer Skigondel und ich glaube, es ging um ein Handy, das war damals noch ganz modern und da konnte man eine SMS schicken und da sagte der eine, siehst du, so einfach ist Tennis. Zumindest erinnere ich mich an diese Werbung, vielleicht habe ich sie auch falsch verstanden, vielleicht kennt sie sonst jemand auf der Welt, aber die Gesprächszeit auf Bremen 2, eine Stunde reden mit Colin Böttger und Colin Böttger spielt Tennis. Seit wie vielen Jahren?
Seit 1982. Im Verein, ja, aber mit einer ganz langen Pause, also zwischen 20 und 30, also in diesem Lebensjahr hatte ich völlig vergessen, dass ich je Tennis gespielt habe. Aber
was war da wichtiger?
Ach, ich habe halt studiert, und, ja, alles war wichtiger. Ich bin aus meinem Verein geflogen mit 17 und das war ja andere Zeit noch in den 80ern. Ich habe nie wieder gespielt, bis ein Freund von mir, der Sozialpädagoge war und noch ist, und in Alten Eichen arbeitete, Heim für schwer erziehbare Kinder. Und dessen Bezugskind, mit dem spielte der Tennis und sagte, hey, ich finde Tennis super, ich spiele mit dem Tennis und ich weiß gar nicht, wie es geht. Und ich meinte, hey, ich habe das mal gespielt, ich bring dir das bei. Und dann merkte ich, dass mir das irgendwie Spaß machte und dass ich das irgendwie gut konnte. Und also das beibringen. Aber es gibt ein zartes Band zwischen mir und Boris Becker und zwar folgende Anekdote. Der Verein, von dem ich stamme, TC Nordheide, hat immer so ein ATP-Turnier ausgerichtet in den 80er Jahren für so Second-Class-Stars sozusagen, die man jetzt nicht wirklich aus dem Fernsehen kennt, die halt so ums Überleben kämpfen als Profis. Darunter auch so Jungstars von damals, zum Beispiel hat 1981 Mats Wilander da gewonnen, 1982 hat Stefan Edberg das Finale erreicht und 1983 eben Boris Becker im Finale gegen Rico Ostertun, das weiß ich noch genau, 7-6 verloren. Da war Boris Becker 15, aber wir dachten alle, der ist schon 20, weil der war wie ein Mann einfach. Und deshalb war der auch so früh bekannt, weil der einfach physisch schon fertig war. Während ich ja, naja, ich war 16. Fern jedes pubertären Erscheinungsbildes mit 13 und er hat auch mit uns Bälle geschlagen und all sowas. Und was ich damals interessant fand, also diese jungen Typen wie Boris Becker und Stefan Edberg, die ja Schule weggeschmissen hatten zu der Zeit schon, was für eine unglaubliche Angst die hatten. Jetzt da bei diesem Turnier schlecht abzuschneiden. Und
alles, was sie riskiert haben,
zu verlieren. Die Spieler waren übrigens damals auch, um Geld zu sparen. Die haben ja kein Geld. Und niemand gibt ihnen Geld, wenn die irgendwo auftauchen. Das, nur die, die man aus der Presse mit Namen kennt, kriegen Startgelder. Oder die irgendwas ziehen. Und all die anderen für irgendwen, erstrundenlos, damals Boris Becker, heute Federer, ist einfach finanziell eine Katastrophe. Und jedenfalls Stefan Edberg, all die Spieler waren untergebracht bei Eltern von Tenniskindern des Vereins, damit es für die interessant ist und die Spieler nichts bezahlen müssen. Die hatten ja schon genug Kosten wegen Flug und so weiter. Und Stefan Edberg hatte damals einen Heulkrampf gekriegt bei einem Freund von mir. Was hat er nur getan? Er hat alles auf eine Karte gesetzt. Okay, einer meiner Lieblingssprüche im Tennistraining, dass es im Leben eines Menschen immer den Moment gibt, der ist eigentlich immer, dass man alles auf eine Karte setzt. Aber er hat es ja nun echt getan. Und na gut, für ihn ging es gut aus, für die meisten halt nicht. Die meisten haben geheult und niemand hat ihre Geschichte je gehört, ne, die da bei diesen Turnieren aufgelaufen sind. So, und wie war das so? Was war noch mit
Wir waren bei Boris Becker und ihn, okay. Und dass sie mit ihm Bälle
geschlagen
haben.
Das Fass habe ich aber jetzt selbst aufgemacht, aber sie haben irgendwas gefragt. Tja, egal.
Die Frage ist schon lange her. Ich stelle die nächste. Tennis ist heute ihr Leben? Oder ist das zu steil?
Es ist so, dass ich seit 2016 die Tennisschule innerhalb des TV Eicherhorn habe. Und seit 2003 in etwa arbeite ich als Tennistrainer. Erst war das so nebenbei, ich habe viele andere Sachen gemacht. Ja, ich war auch Autor und so und ich wurde Vater 2003 und als Autor konnte ich mich aber nur selbst versorgen und kam nicht. Ich war kurzzeitig vorher mal in der Werbung und so, das habe ich aber dann geschmissen und dann wurde Tennis immer größer, also die für mich völlig vergessene Geschichte erstmal und war dann auch finanziell sicherer und verdrängte mehr und mehr dieses Autorendasein.
Dieses künstlerische,
ja,
freie.
Genau. Ja, genau. Und
nicht planbare.
Ja, genau. Denn ich wollte ja nicht, dass meine Kinder auf dem Schulhof verspottet werden. Und
wurden es mehrere?
Zwei. Zwei dann. 2003 und 2007 geboren. Und
Aber Sie haben den Namen nicht eintätowiert, oder?
Auf dem Arm zumindest. Ich habe überhaupt gar kein einziges Tattoo. Also gar nicht. Null.
Aus Überzeugung nicht, oder?
Nein.
Weil es einfach alle haben oder viele haben.
Also,
eigentlich wären Sie
ich habe mir die Frage echt nicht gestellt, noch nie.
Okay, gut.
Ich fände Tattoos nur bei den Red Hot Chili Peppers okay, glaube ich. Also.
Und hat Sie das schon mal jemand gefragt? Also Sie selbst haben sich ja so nicht gefragt, aber wurden Sie
Ich weiß nur, also als ich nach Bremen zog übrigens, ich hatte keine Ahnung von Bremen, wir springen jetzt ganz schön, aber ist ja egal. Okay. Ne? Da landete ich in Burg Gramke, ja, und da gab es eine Kneipe, in die ich dann so eine Art Dorfkrug, so, und die es mich verschlug. Und da war so ein Typ, 20, vielleicht so Anfang der 50er geboren, so war 1990 dann. Und der redete so kumpelhaft mit mir und manchmal bedrohte er mich und sagte, er würde jetzt mich umbringen, wenn ich jetzt lachen würde, wenn er mir erzählt, was er mir gleich erzählt. Und ich kitzelte ihn und meinte, ja komm, erzähl mal. Und dann kam heraus, dass er sich in irgendeinem umnachteten Moment eine Waschmaschine auf den Rücken tätowiert hatte. Und natürlich, und er meinte, wenn du lachst, ich bringe dich um. Und ich fiel vom Hocker vor Lachen natürlich. Und,
aber sie leben noch.
Ja, weil der Typ, der ließ sich dann so festhalten von zwei Freunden, wie man das so kennt, so aus Filmen, und meinte, ich wollte nicht mehr ins Gefängnis, aber der Typ da ist so höhnisch. Ich weiß nicht, wo er das Wort da rausgezaubert hat in der Sekunde. So. Eine meiner ersten Bremen-Erinnerungen und Tattoos.
Wie groß war denn die Waschmaschine?
Die ging schon, also das hat man sich so vorzustellen, sauber gefertigtes Rechteck mit Kreis drin und zwei Kreisknöpfen so rechts oben, ne? Also über den ganzen Rücken. Ne? Das lässt Fragen offen, würde ich sagen. Also, okay, aber Tennis, ja?
Ja, also ich wollte eigentlich noch fragen, ob Boris Becker für Sie dann ein Vorbild wurde. Aber Sie haben
es ist mit Tennisspielern ist es immer so, dass, also mir ging es immer so, dass ich sie immer erst dann gut fand, wenn sie jetzt am Abdanken waren. Das ist ja immer so ein bisschen so, wenn man das so latent verfolgt, dass wenn jetzt die Ära eines Tennisspielers vorbei ist, stirbt ja auch so eine eigene Ära mit. So, ne? Also es sind ja immer so, wie so eine Dekade.
Boris Becker war eine Epoche.
Also ich hab John McEnroe gehasst, als er Björn Borg entthronte. Und irgendwann fand ich es auch nicht gut, dass Boris Becker Ende der 90er so entthront wurde. Und jetzt erst bin ich Federer-Fan und vorher nicht.
Haben
und
Sie
so sogar Agassi, also bei den Tennisspielern.
Grundsätzlich im Leben.
Also in meiner Kindheit waren es doch Indianerhäuptlinge wie Crazy Horse, so würde ich sagen. Dann in meiner Pubertät und Adoleszenz würde ich sagen Dichter und Rockstars, ne? Und von denen man dachte, ja, die sind ganz sie selbst, ja, die leben dieses authentische Leben und so weiter.
Und dann haben Sie entlarvt?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, das war damals so ein Antrieb, also was ich am Autorsein charmant fand, so mit 20, so als ich erste Versuche machte. Es gab dann in den 90ern zwei Bücher und noch eins in den Nullerjahren. Das war, dass ich dachte, okay, dann wirst du bezahlt dafür, dass du schreibst, was dir passt und was dir so in den Sinn kommt. Und du bist fern jeder Hierarchie und du bist aber auch nicht präsent. Also du bist eben nicht auf der Bühne und du bist unsichtbar. Fand ich gut, so die Vorstellung.
Und du bist dein eigener Chef auch.
Ja.
Gut, man muss natürlich das machen,
naja, was du hast auch, wenn du so willst, du hast für immer Hausaufgaben auf, ne? Also wenn du jetzt wirklich so ein Buch schreibst, dann bist du ja damit beschäftigt. Ich habe das erste Buch, sagen wir, in einem Jahr geschrieben und so die reinen Schreibphasen sind dann so ein paar Wochen und dann grübelt man rum in der Zeit und ist, naja, so permanent geistesabwesend.
Macht der Verlag nicht da mal einen Druck, dass man fertig wird?
Das gab es. Also wenn der Verlag einem Druck macht, dass man fertig wird, dann ist man ja als Autor irgendwie erwünscht, gefragt und das ist immer ein gutes Gefühl. Na, also dann... Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde und keine Sau kennt mich mehr, abgesehen davon, dass mich eh, mein Gott, die paar tausend Verkäufe so, ne? Und das Dutzend Rezensionen oder was, ne? Also ist ja längst vergessen alles. Also wenn ich jetzt ein Buch ins Blaue schreiben würde, ich hätte ja nicht mal mehr einen Agenten, nichts mehr.
Ist nicht alles vergessen, zumindest die Titel nicht. Die werden Sie noch wissen. Welche das sind, das sagen Sie uns gleich. Hier auf Bremen 2 in der Gesprächszeit eine Stunde reden mit Überraschungsgast Colin Böttger. Sie hören die Gesprächszeit auf Bremen 2. Eine Stunde reden heißt das Format, das wir heute Abend mal wieder on air haben. Mit dem Überraschungsgast Colin Böttger. Es ist ein Blind Date. Ich darf den Namen vorher nicht googeln. Wir haben uns zufällig getroffen, als ich mit meinem Schild unterwegs war. Colin, wenn ich Sie gegoogelt hätte, hätte ich vermutlich gewusst, wie die drei oder wie viele Bücher waren es, die Sie früher mal geschrieben haben, heißen.
Ja,
wollen Sie es uns sagen?
Das hätten Sie. Und das führt mich auch gleich zum nächsten Albtraum, wo wir das Thema schon mal hatten. Die Bücher hießen, das war 1998, Der verschlossene Wald und im Jahr 2000 war es Treibstoff, im Jahr 2004 Cheyenne Avenue beim Atlantik Verlag erschienen.
Romane oder?
Romane als Erzählung, so stand so unter zeitgenössische Literatur. Der verschlossene Wald war so Jugendroman.
Wollte gerade fragen, okay. Zielgruppe? Okay.
Ja, ging mit dem Jugendroman das hat mich los. Immer genervt, ne? Diese Bestimmung von Zielgruppen.
Und ja, so. Gut, ja, irgendwie.
War eher so ein Kindheitsbuch.
Es gibt so viele tausende Bücher jedes Jahr, dass man irgendwie sortieren muss.
Und ich hatte ja vorhin erzählt von diesem Abitursalbtraum, aber es gab auch den Autorenalbum, den gibt es auch manchmal noch. Also ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber. Irgendwann habe ich geträumt und das auch mehrfach und zwar immer dieser Titel, dass ich interviewt werde bezogen auf meinen Debütroman, der da angeblich hieß Die Gulaschkanone. Und ich dachte, was für? Und dann wache ich wieder schreiend. Ja, so ist das.
Okay,
aber er hieß, das gab es nicht, das möchte ich nochmal betonen.
Ja, er hieß und Wald.
Ne, wie, der verschlossene
der
Wald.
Verschlossene hieß Wald. Er, genau. Den Titel haben Sie sich ausgedacht?
Ja, genau.
Und warum? Der Plot, ganz kurz.
Also der Plot, da geht es eigentlich um so eine Gruppe 70er-Jahre-Kids, so Jungs. Und in dem Wald, ne, jenseits der Stadt so, da in diesen Wald verschlägt ist so eine junge Ausreißerin, so eine 15-Jährige, die da in so einem orangen Bauwagen lebt und schon natürlich schon ein bisschen cooler ist und so ein bisschen mehr vom Leben weiß. Und die Jungs in dem Wahn, die zu beschützen, zetteln einiges an halt. Und es geht dann halt eigentlich um dieses von ihnen selbst geschaffene Wertesystem, was die so vor sich hertragen und zu was die dadurch getrieben werden.
Autobiografische Elemente?
Ja, aber immer. Natürlich immer.
Wir hatten es ja schon vom Wald, rund um Buchholz.
Ja, natürlich. Ne, man muss über das schreiben, was man kennt. Was nicht heißt, dass man alles erlebt hat, was jetzt in den Büchern vorkommt. Ne? Also es geht um Gefühle, die man kennen muss.
Und haben Sie auch recherchiert dafür?
Nee, gar nicht. Ich habe gar nichts
recherchiert. Einfach frei drauf los?
Ja, also ich hatte schon immer so eine Vorstellung von Anfang, Mitte und Schluss. Aber ich wusste jetzt nie so richtig, was auf der nächsten Seite kommt. Also ich wusste, sonst ist es zu langweilig, das aufzuschreiben. Dann wird es nicht mehr lebendig und so. Aber das macht jeder anders.
Aber auch wenn Sie Ihr Licht da so sehr unter den Scheffel stellen und sagen, das waren nur ein paar tausend Verkäufe, wie haben Sie, also es gibt Menschen, die träumen davon, mal ein Buch zu schreiben für einen Verlag, was auch wirklich gewollt und gefragt ist und auch eben den Agenten zu haben, der Druck macht, dass das Buch mal fertig wird. Wie haben Sie die Chance bekommen? Wie wurden Sie Schriftsteller?
Ich wurde angesprochen auf so einer Lesung von jemandem von diesem Atlantik Verlag. Insofern war ich nie in der Situation, Texte dass ich gelesen, auch nur irgendwann mal hatten. Irgendwas je... Ja, ich habe nie irgendwas verschickt oder so.
Und gab es einen richtigen, klingt ein bisschen provokant, gab es einen richtigen ordentlichen Job nach dem Philosophiestudium eigentlich?
Nee, so ein bisschen Werbetexten und so. Ja, aber eigentlich, also ich habe bei der Müllabfuhr gearbeitet, solche Sachen gemacht, also das alles während des Studiums, ja. Und
Und dann halt eben Werbetexte und eben mit Wörtern und Sprache angefangen zu operieren, zu arbeiten, kreativ
jetzt
zu sein.
Jetzt seit einigen Jahren da... unterrichte ich noch kreativ schreiben, jetzt im Rahmen des Bremer Literaturkontors.
Und? Macht Laune?
Ja, das macht mir viel Spaß, ja. Also, ja.
Ja, super.
Also, doch, hatte ich nicht gedacht. Also,
wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ob Sie heterosexuell sind oder homosexuell.
What?
Als wir die Technik eingestellt haben. Und jetzt weiß ich ja inzwischen auch, dass Sie zwei Kinder haben. Sie haben es auch damals schon gesagt, dass Sie heterosexuell sind. Wir kamen aber auch irgendwie drauf, ich weiß gar nicht mehr.
Ich weiß wirklich gar nicht, wie wir darauf gekommen sind.
Wir haben uns
so oft in unserem Leben ja noch nicht unterhalten. Ich weiß nicht, wie
wir
das,
haben uns ja auch schon
was
beim,
Sie an sich haben,
beim
dass,
Technik
ich, dass ich mich so öffne.
Einstellen,
ich habe keine Ahnung.
Schon ein paar Komplimente gemacht oder festgestellt, dass wir beide relativ wild aussehen. Wir kamen dann zu dem Punkt, dass es ja auch Männer gibt, die Sex mit Männern haben, aber nicht schwul sind. Habe ich zumindest schon mal gehört.
Das finde ich erstmal seltsam. Also ich... würde mal sagen, ich war nie so heteronormativ, um das mal zu sagen. Ich war aber extrem heterosexuell. Ich habe mich zwar als David Bowie-Fan und Suede-Fan und so zwar so gegeben, als wäre ich total metrosexuell und als wäre ich irgendwie latent bi, was, glaube ich, was nie der Fall war in Wirklichkeit. Es war aber auch irgendwie angesagt in den 90ern. Ne? Und
aber irgendwelche wilden Erlebnisse?
In Wirklichkeit, nein. In Wirklichkeit, ich glaube ja sowieso, dass alle monotheistischen Weltreligionen nur auf dem Ekel des einen Mannes vor dem anderen beruhen. Übrigens.
Interessante These.
Und das ist alles, was dahinter steckt. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keinen anderen, bla bla bla. Ist doch nichts anderes, als du sollst niemand anderen begehren außer mich. Warum? Weil der eine Mann sich vor dem anderen unglaublich ekelt, deswegen dieser ganze, es gibt nur die Jungfrau, die heilig ist und es gibt halt Maria. Ich war also vor dem Hintergrund in Wirklichkeit total eifersüchtig in meinen Twen-Jahren, obwohl ich ja gar nicht so sein wollte.
Auf andere Männer?
Ja, auf andere Männer, aber nicht wegen verglichen werden oder nicht diese, wen liebt sie mehr und bla bla bla, sondern wirklich, es war wirklich ich fand es unfassbar, dass Frauen, die man begehrte, Dinge tun mit Männern, was man selber nicht, also ich glaube, ich hätte ja eher Sex mit einem weiblichen Schäferhund gehabt, als mit einem anderen Mann. So, also so, das wäre jedenfalls eine heikle Entscheidung gewesen, wenn ich sie hätte treffen müssen. Und vor ungefähr, ja, kurz vor ihrem, ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, aber doch so in Ihrem Alter, da klackte das in meinem Kopf. Und ich habe diese Eifersucht nicht mehr, weil ich einfach diesen Ekel nicht mehr habe. Null, glaube ich. Und ich habe mal einen Freund gefragt, ob er das Gefühl kennt. Und er meinte, nee, er hatte so eine biologistische These dazu. Und meinte, das sei sehr verbreitet, Colin. Und das nennt man Altersschwulsein. Nämlich, dass dieser Schalter in deinem Hirn, der dir sagt, ah, nackte Frau wunderschön und lecker und nackter Mann ibe, dass der schwächer und schwächer wird. Einfach nur wie der Sehnerv.
Interessante These.
Ja, gar nicht so mysteriös eigentlich. Hat wenig zu tun mit, aber all dieses Sexuelle, also mir persönlich ist, sind sexuelle Ausrichtungen von Leuten, also es könnte mir nichts egaler sein. Also es wäre mir völlig egal, ob meine Söhne schwul würden, oder behaupte ich jetzt mal, oder irgendwer. Also das finde ich ungefähr so interessant, wie ob jemand mir lieber Zitroneneis oder Schokoladeneis isst.
Oder Fleisch isst oder kein Fleisch isst.
Ja, naja, das ist schon wieder eine heikle Analogie, aber stimmt, so richtig stelle ich mir die Frage auch nicht, eigentlich gar nicht. Also eine ästhetische Entscheidung für mich, keine moralische.
Also. Gut, also Tennis ist ihr Leben, da waren wir vorhin noch gewesen, zu einem gewissen Teil. Zumindest leben sie vom Tennis.
Ich hatte natürlich, ich hatte zuerst große Schwierigkeiten damit. So, ich dachte so, oh,
das anzunehmen.
Was habe ich alles?
Was habe ich aufgegeben?
Was habe ich alles probiert? So, mhm. Und jetzt spielst du Bälle übers Netz? So, bist du eigentlich verrückt? Du hättest nie. Die Abitursalbträume sind sowas von überflüssig. Ja? Also spinnst du eigentlich, Kolle? Was hast du getan? Die Phase gab es natürlich. Und derselbe Freund, der mich aufklärte bezüglich des Schalters im Hirn, sagte mir damals, das war's. Manchmal ist es ja so, dass so ganz simple Dinge, so, wenn sie im richtigen Moment kommen, genauso wie man als Tennistrainer immer aufpassen muss, wann man was sagt. Das muss spüren, wann der oder diejenige empfänglich
damit
ist
man
für eigentlich
hat.
Eine. Ja, ne? Also, und dann, so, er sagte zu mir: Ja, du beklagst dich jetzt, dass du Tennistrainer bist, sei doch einfach ein sehr guter Tennistrainer. Und ich schluckte und dachte: Okay, hoffe ich, wurde ich dann. Ich habe eigentlich die Haltung, dass ich das sehr gut alles finde. Denn alle Leute, die ja bei mir Training nehmen, keiner von denen müsste zu mir kommen. Also es sind ja alles Leute, die ihre Freizeit mit mir verbringen und mich also mögen müssen. Und ich weiß das natürlich zu schätzen. Insofern habe ich natürlich zu all meinen, in Anführungszeichen, Kunden, also ein nettes Verhältnis. Wäre verrückt, wenn nicht. Ansonsten, wenn ich mein Kunde wäre und das wäre nicht so, würde ich es ja beenden.
Und dann sind Sie also jetzt dankbar. Und diese Dankbarkeit ist für Sie ein Schlüssel zum Glück?
Oh, auf jeden Fall bin ich in keiner Weise mehr unglücklich darüber, Tennislehrer zu sein. Und habe auch keinerlei Identitätsprobleme oder, ach, wäre ich doch lieber Autor geblieben und all sowas.
Aber ob es noch ein paar Träume gibt, die noch gelebt werden wollen, das erfahren wir gleich hier auf Bremen 2 in der Gesprächszeit. Eine Stunde reden mit Überraschungsgast Colin Böttger, der schon wieder einen Schluck aus der Colaflasche nimmt.
Ich hatte keine Wahl.
Es ist wie eine Geschenkpackung, die man aufmacht und man weiß eben wirklich nicht, was drin ist. Eine Stunde reden, die Gesprächszeit auf Bremen 2 mit dem Überraschungsgast. Heute Abend heißt er Colin Böttger. Wir haben uns an der Weser getroffen. Es ist Corona. Als wir uns getroffen haben, das ist schon eine Weile her, Colin, sagten Sie, das können wir hinkriegen, dass wir uns mal treffen. Dann habe ich Sie irgendwann kontaktiert und sagte so, jetzt wäre es soweit. Und da haben Sie gesagt, nee, jetzt ist schon wieder alles voll. Jetzt ist Corona schon wieder vorbei, ich bin wieder voll im Stress. Das heißt, Sie hatten tatsächlich kurzzeitig geschlossen mit Ihrer Tennisgeschichte?
Ja, es gab dieses Zeitfenster und da kamen Sie mir gerade recht. Und Sie waren ja sowas von, ich sage jetzt mal überreden, nicht überzeugen. Also überredend als Kompliment, denn überzeugen durch Argumente, das ist ja nur erzählerische Schwäche, nicht wahr? Also
das kann man so auslegen, ja. Okay, also ich habe Sie begeistern können und Sie haben gesagt, okay, können wir mal gucken. Und dann rief ich Sie an und dann war eigentlich schon wieder alles zu. Jetzt haben wir doch einen Termin gefunden, was mich sehr freut.
Ja, genau. Und ich habe ja auch gezögert, weil ich dachte, hey, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Es ist so heikel, ja. Okay, Corona.
Auf der Skala von 0 bis 10, wie sehr nervt Sie das alles?
Oh, es hat mich genervt.
Über 10.
Über 10, ja. Also man kann mit mir darüber nicht vernünftig sprechen. Ich wusste in dem Moment, in dem die ersten Masken auftauchten, jetzt würde ich meine Kinder nicht mehr sehen. Ich wusste, das wird die nächste Waffe und war also so in ohnmächtigem Zorn einer der frühen Leugner. So. Und auch bar jeder Argumente natürlich. Tatsächlich war es dann so, also die Tennisschule war dann zu, aber ich hatte Glück.
Sie haben einen Blog geschrieben?
Ja.
Im Internet? So eine Art Tagebuch?
Ja, das war auch, nicht eine Art Tagebuch. Das wurde an mich herangetragen vom Bremer Literaturkontor.
Und Sie haben gesagt, ja okay, ich habe gerade Zeit.
Ja, ich habe gerade Zeit.
Ich fange mal an.
Und
Und dann haben Sie über Corona geschrieben, oder?
Nein, überhaupt nicht. Und also das ist ja nur ein Thema, das würde ich jetzt wirklich gerne lassen.
Okay, also wir reden nicht über den Blog.
Nein.
Wer da mehr darüber erfahren möchte, muss ich selber.
Ich war Apothekenbote, ja, für die fantastische Apotheke, Roland Apotheke, die eine wirklich sehr, sehr nette Crew hatte.
Und haben mit Mundschutz Medikamente ausgeliefert.
Ja, ich war dann auch wirklich sehr vernünftig, so, obwohl ich ja so genervt war.
Und Sie sind
auch
der Meinung,
tatsächlich
dass,
vorbildlich,
dass
was
das
soll
Coronavirus
ich auch sonst
sagen? Um Sie einen großen Bogen machen würde.
Corona does not exist in my dojo. Cobra Kai. Schon gesehen?
Noch nicht.
Okay. Na, dann ging das jetzt ins Leere. Also, was soll ich sagen? Irgendwann im Januar hatte ich mal Halsschmerzen, 2-3 Tage und Fieber und ich hatte nichts dergleichen.
Und kein Geschmackssinn?
Doch, Geschmackssinn habe ich immer.
Gut, dann war es vielleicht doch kein Corona. Oder glauben Sie, es war Corona schon?
Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Ich werde es nie wissen.
Naja, wenn wir irgendwann diese Tests haben, mit denen man nachweisen kann, ob man es schon gehabt hat.
Ja, auf den war ich immer heiß, aber
jetzt ist Ihnen auch
so wie ich höre, geben Sie einem ja auch kein freies Geleit, oder? Ich war dann in der Apotheke, ich habe mich also unheimlich korrekt verhalten. Ja. Ich war da ja verantwortlich, ich durfte ja niemanden anstecken oder so. Hätte ich jetzt keinen Job gehabt, hätte ich vermutlich versucht, heimlich mich irgendwo anzustecken, damit es für mich vorbei ist. Das wäre mein erstes Anliegen gewesen, aber so war das, ging das ja nicht. Ja. Ne? Und ich habe auch eine, die man nicht kaufen kann, so professionell. Hat keiner geglaubt, der mich kennt, aber war so.
Was glaubt man noch nicht über Sie? Sie waren mal erfolgreicher Sänger einer Band.
Nein, ich war nicht erfolgreicher Sänger einer Band. Ich war eher ein Texter, der dann auch gesungen hat. Wir hatten aber nie einen Plattenvertrag. Aber
Spaß.
Wir hatten echt viel Spaß. So. Und
was ist Ihnen wichtiger, Spaß oder Erfolg?
Ich glaube, als junger Mensch ist Erfolg unheimlich wichtig. Also man ist eher darüber definiert. Ich muss jetzt gerade an so einen Film denken. Ich glaube, es ist ein verfilmtes Charles Bukowski-Buch. Also ich kann auch beim Buch bleiben, wo der halt noch junge Charles Bukowski, der ja noch unerfolgreich war natürlich, ich glaube, der war alt auch noch unerfolgreich, war erst richtig alt erfolgreich, aber egal, und davon sprach, wie wichtig für einen jungen Mann Erfolg ist, wichtiger als Liebe, wichtiger als alles. Und gerade wenn man sich so aufs Glatteis begibt wie, ich schreibe jetzt Bücher, ich würde jedem raten, halt das geheim, ich habe es geheim gehalten, denn jeder aus der normalen Welt, in Anführungszeichen, der wird dich jetzt argwöhnisch angucken. Der wird sagen, ha, dieser Wichtigtour, was glaubt der, wer ist der Narzisst? So, was, wen soll das interessieren? Es hat ja was Narzisstisches per se. So.
Bücher schreiben,
ja,
die veröffentlicht werden sollen.
Also, und man will ihn scheitern oder sie scheitern sehen. Und dann gibt es Häme. Und ich glaube auch, dass viele Künstler, die dann irgendwie arrogant rüberkommen, wenn sie es denn mal irgendwie geschafft haben, also weit erfolgreicher als ich denn und so natürlich.
Dass es ein reines Schutzschild ist?
Nein, das ist eine Racheaktion, glaube ich. Ich glaube, die haben mal echt gelitten.
Okay.
Und wurden ausgelacht und jetzt rächen sie sich. Also es ist wahrscheinlich oftmals keine These. Authentische Arroganz. Also.
Interessante These. Sie haben bald einen runden Geburtstag.
Yes, aber es,
mit
wissen
einer
sie,
5 vorne. Ey,
wissen Sie,
und dann,
ganz ehrlich,
und dann
ich fand Ihr Alter
los.
Schlimmer. Ich fand Ihr Alter schlimmer.
Welche Visionen, welche Ziele, welche Dinge wollen Sie noch erreichen? Was steht noch an?
Soll ich jetzt sagen, dass es nur noch um Konsolidierung geht? So?
Naja, ich weiß nicht.
Nee, als Einzige, was ich, glaube ich, wirklich entwickelt habe in den letzten 10 Jahren, ne, neben der vollkommenen Eifersuchtsfreiheit, die auch sonstige Freiheiten beschert, ist ja so ein völliger Fatalismus, ja, und auch eine ziemliche Angstfreiheit. Ich hätte jetzt zum Beispiel niemals mehr, als junger Mann hatte ich oft Angst vor Schlägereien, weil ich Angst hatte um meine Zähne, jetzt nicht mehr.
Aber die Zähne waren auch ein Punkt wegen der Cola.
Ja. Das stimmt.
Cola Light greift die Zähne weniger an als echte Cola?
Ich dürfte sie gar nicht. Ich meine, es enthält zwar ein Nervengift, was im Vietnamkrieg benutzt wurde, Aspartam, aber Zähne sollten sicher sein, oder?
Hatten Sie mit Drogen zu tun?
Nee, nicht wirklich. Ich habe mal einen einzigen Drogenkauf 1991 in San Francisco gemacht für $5 und das war unglaublich dilettantisch. Ich wusste nicht, wie das lief und dann gab ich $5 und dann lief der weg und ich schrie, what about my stuff? Und dann ist der geflohen vor mir.
Und es gab keine grüne das, oder gelbe oder rote Pille?
Das kenne ich gar nicht, tatsächlich. Da ging es wirklich um Gras. Klar habe ich als Teenie so mitgekifft, aber ich habe noch nie einen gebaut. Ich habe noch nie dieses Ritual gepflegt. Aber ich hatte nie eine richtige Affinität dazu. Nur zu Zigaretten, das war wirklich eigentlich ja das Biederste von allen. Das war massiv.
Welche Marke?
Nicht wichtig. Erst Lucky Strike, fand ich phonetisch irgendwie gut.
Ja. Einverstanden. Irgendwelche Orte, die Sie noch erreichen wollen, auf Mount Everest steigen,
ich glaube,
Insel erkunden?
Ich glaube, auch das. Ich habe ja viele ausgedehnte Amerika-Reisen gemacht, wo ich immer so auf der Straße schlief oder irgendwo in der Wildnis und so. Und ich glaube, diese Affinität gab es wegen der Kiefernwälder und Buchholz, die immer so ein bisschen wie Oregon aussahen oder Montana oder so, ohne die Bergkette dahinter. Und Indianerstämme, die da lebten, so. Einfach bei den Cheyenne-Indianern war ich eine Zeit und so. Und also Kindheitshelden, ne? Und ich hätte jetzt wenig Impuls, das zu machen. Ich glaube, es hängt vielleicht so ein bisschen zusammen. Ich habe keinen Impetus, was das Schreiben betrifft. Ich sehe mich wirklich als Coach. Völlig. Und das macht mir auch richtig Spaß. Und ich werde dann gerne überflügelt. Ich finde es gut, wenn meine Tennisschüler mich besiegen. Oder so zum Beispiel. Oder wenn jetzt gibt es eine Autorin, die heißt Laura, die jetzt so aus meiner Schreibwerkstatt, die jetzt so in den Startlöchern steht, ein bisschen drüber hinaus und die geht hoffentlich über mich hinweg, so, ne? So erfolgstechnisch. Und diese Reisen zum Beispiel, das ist, glaube ich, auch nur im ersten Lebensdrittel wirklich wichtig, wenn man noch richtig Horizontgefühl hat. Und das habe ich ja nicht.
Aber als die Kinder da waren, wollten sie dir nicht die Welt zeigen?
Doch, klar. Ja,
aber waren Sie?
Reisetechnisch?
Waren Sie mit denen auch in Amiland?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich war schnell in Trennung halt. Da hatte ich dann andere Kriege zu führen. Also das ist auch eine ziemlich gebrochene Geschichte so. Das würde eine gewisse Schwermut auf den Abend jetzt werfen. Da biegen wir lieber ab jetzt.
Aber Sie haben es überstanden.
Ja, und ich habe auch ein tolles Verhältnis zu denen. Aber ich viele Erlebnisse für immer im Staub halt. Ne? Also nicht erlebt halt. Ne? Aufgrund niemals vorhandenen gemeinsamen Alltags. Später wurde mir eine Glutenallergie diagnostiziert, die jetzt aber nicht so physisch für mich, ich wusste auch gar nichts von sowas. Auf jeden Fall hieß es dann seitens der Ärzte, okay, ich habe jetzt Antikörper da entwickelt gegen Weizen und sowas. Ja, und zwar schon seit vielen Jahren. Und die wüssten nicht, warum ich noch lebe. Und ich hätte doch seit Jahren kein Vitamin aufgenommen. Und ich müsste doch schwerste Depressionen haben. Und
hatten Sie die oder ging es Ihnen gut?
Ich war wirklich irgendwie down. Und wenn man jetzt sowas nicht weiß, dann stürzt man sich in irgendwelche Psychogeschichten. Ich dachte, ja, das ist ja auch bestimmt, weil du jetzt nur ein Tennistrainer bist. Nicht mal mit eigener Tennisschule damals. Und hier, du schreibst ja auch nichts mehr. Also, was man sich so alles sucht. So. Und meine Frau dachte damals, ah, der Typ, der liebt seine Kinder, aber ansonsten ist er doch im falschen Leben hier. Und ich war aber einfach nur down und müde.
Und sind Sie jetzt sauer auf die Glutenallergie? Hätten Sie es gerne vorher gewusst, um das Ruder
zu sauer auf die Glutenallergie? Ich habe gedacht, ich habe Magenkrebs. Insofern war das erstmal eine gute Nachricht. Also, dass es eine Glutenallergie war.
Wenn Sie so eine Art Strich drunter machen, unter das, was bis heute im Jahr 2020 so Ihnen widerfahren ist, an Höhen und Tiefen, was würden Sie sagen, ist die Geschichte Ihres Lebens?
Das ist die Geschichte von jemandem, der so mit vielen Talenten oder Halbtalenten im Ansatz stecken geblieben ist, dann irgendwohin abgebogen ist. Jetzt ist es die Tennisschule und das jetzt so gut macht, wie es geht. Der als so Satellit seine Kids umkreist, seine Beziehung hat, seine Freunde noch, seine alten Freunde von früher und von jetzt. Und ich versuche die Sachen, die ich mache, einfach alle gut zu machen. So, ne, was soll man sonst so tun als Erwachsener?
Was, ne? Will man mehr? Vielen Dank, Colin Böttger, dass Sie Zeit hatten. Eine Stunde reden hier auf Bremen 2.
Ja, ich danke
Ich fand
Ihnen.
Es sehr spannend, ich fand es sehr unterhaltsam, ich fand es sehr lässig.
Ja, ich habe das auch nur Ihnen zuliebe gemacht. Ne?
Das reicht also, ja. Die Hörer haben gar nicht zugehört. Wer es nochmal nachhören möchte, findet das Gespräch im Angebot von Bremen 2 in der ARD Audiothek und auch auf www.bremen2.de. Ich bin Marion Neumann, ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Tschüss.
Bremen 2 – Gesprächszeit.